Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Habe ich aus Wien gesagt, wir machen heute eine Folge aus dem schönen Burgenland. Da war erst vor wenigen Tagen die Bitcoin im Burgenland-Konferenz. Sie wird jedes Jahr größer. Ich durfte wieder als Eröffnungsspeaker auf der Bühne sitzen und auch mit Peter Kotosek ein Live-Burggespräch durchführen. Und dazwischen habe ich mich noch zurückgezogen, um mit dem Alex von Frankenberg eine Folge über Bitcoin Treasury Companies und den generellen Zustand des Bitcoin-Marktes aufzunehmen. Warum? Er hat ein Buch geschrieben, ein Buch über Bitcoin, das ehrliche Geld, wie er es nennt. Ein sehr hübsches neues Buch, auch erschienen im Apricot Media Verlag. Ihr könnt es jetzt bereits vorbestellen. Ja, und worum es da geht? Bitcoin natürlich und warum Bitcoin wichtig ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir gehen aber eben auch hinein in diese ganze Frage 21 Capital, Jack Mallers, David Bailey, was wollen diese ganzen Bitcoin Treasury Companies? Sind es vielleicht die Shitcoins dieses Zyklus oder steckt da mehr dahinter? Was hat es auf sich mit dieser Kombination aus Fiat und Bitcoin auf der einen und auf der anderen Seite? Und wir besprechen nicht im Detail, was der Code, was Bitcoin bringt, denn ihr wisst, was der bringt, nämlich 21% in den ersten 6 Monaten bei dem Bitcoin-Broker Coinfinity. Gleich reinschauen bei coinfinity.co und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um euch Geld zu sparen. Und jetzt geht's los mit dieser Folge. Es ist wieder soweit. Ich bin mit dem Alex von Frankenberg am Rande einer Konferenz. Das letzte Mal haben wir uns in Bhutan gesehen und jetzt sitzen wir im Burgenland. Hallo Alex.
Hallo Nico. Und ich muss sagen, deine österreichische Heimat ist wirklich schön.
Trotz des Wetters?
Wetter, die Sonne scheint ein bisschen frisch. Also in Deutschland war es wärmer, aber hier scheint doch auch die Sonne. Und ich bin Neufeldersee, nicht der Neusiedler, der Neufeldersee. Ja. Weil der ist größer, der Neusiedler. Ich bin gestern einmal rumgejoggt um den Neufelder See, 5,8 Kilometer, und ich habe gedacht, wie schön ist es hier.
Du joggst jedes Mal um den Neufelder See, oder?
Ja, ja, ja.
Alex, ich habe den Input bekommen und ich würde das gerne wie einen Muskel trainieren, dass ich meine Gäste ein bisschen besser vorstelle. Du bist Bitcoiner, du bist Investor, du bist Mitbegründer und ehemaliger Leiter des Hightech-Gründungsfonds, ist das richtig?
Ja.
Du hast ein Buch geschrieben. Ganz, ganz wichtig, das ehrliche Geld, erschienen im besten Bitcoin-Verlag der Welt, Apricot Media, ist schon zu bekommen.
Ja, also man kann es bestellen, ausgeliefert wird es am 27. Mai, also in ein paar Tagen.
Gut, jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wann diese Folge kommt, aber ab 27. Mai wird das Buch ausgeliefert. Und wir sind, und das Buch ist eine grundlegende Erklärung von Bitcoin. Mhm. Erklär mal ein bisschen kurz dazu, was du da machst.
Also ich habe in 21 Kapiteln Grundlagen für den Anfänger geschickt, aber auch geschrieben, aber auch paar sehr persönliche Geschichten eingeflochten. Ein Beispiel, ich war im Kindergarten, das ist das dritte Kapitel, und da gab es ein Belohnungssystem, ein Rating-System. Wenn man lieb war, hat man einen schwarzen Punkt bekommen, eine große Tafel. Wenn man nicht so lieb war, einen roten Punkt. Und wenn man ganz... Ja, DSGVO gab es.
Moment, als du im Kindergarten warst oder als deine Kinder im Kindergarten waren?
Als ich im Kindergarten war.
Ah, okay.
Schon lange her. Und wenn man ganz besonders lieb war, gab es ein Stofffetzen. Und diese Stofffetzen waren selten, weil man eben nicht so oft ganz besonders lieb war. Und die hatten die Wirkung, es war ein Statussymbol. Man konnte die eintauschen gegen einen Eimer gesiebten Sand oder gegen eine Süßigkeit.
Die hat man bekommen, oder wie?
Ja, die hat man bekommen, wenn man wirklich ganz, ganz besonders lieb war. Es war selten.
Also hast du jemanden bekommen?
Oder ich hatte zwei und das war nicht so viel. Andere hatten so 4 oder 8 und so. Und 2 war so eher das Minimum. Und dann kam irgendwann eine neue Erzieherin in den Kindergarten und hat diese Stofffetzen leichter rausgegeben.
Intuition.
Also, ja, ja. Und dann haben sich welche beschwert, die eben, die sich vorher hart erarbeitet hatten und wollten auch welche haben. Und plötzlich wurden die immer leichter rausgegeben und irgendwann konnte man sich die nehmen, wie man sie wollte, und dann lagen sie am Boden an der Ecke. Und was wir erlebt haben, und das war irgendwie so 71 oder 72, eine waschechte Hyperinflation. Sie waren nämlich nichts mehr wert, diese Stofffetzen.
Das war auch vom Timing her genau richtig. 71
ja,
oder 72.
Ja, genau.
Du bist im Kindergarten gewesen in der alten Bundesrepublik, die Welt noch in Ordnung war.
Als die D-Mark noch hart war, als wir noch mehr oder weniger den Goldstandard hatten oder der gerade aufgelöst war. Und was da eben zufällig passiert ist, ist eben eine Hyperinflation. Was man aber eben auch im Nachhinein hat lernen können, dass der Druck sozusagen der Druck des Volkes, der Kinder, zu inflationieren, dazu führt, dass die Mächtigen, also hier die Kindergärtnerinnen, dem nachgeben, sich dadurch irgendwie vielleicht beliebt machen oder einfach die Wünsche erfüllen und dadurch das harte Geld verwässert wird.
Würdest du, ich habe jetzt gerade auf der Bühne erzählt, meine Story, die ich immer wieder erzähle, dass wir als Kinder Monopoly gespielt haben, aber da quasi die harte Geldmenge ausgehebelt haben, indem wir einfach Schulden gemacht haben.
Ja, genau.
Würdest du diese Geschichte, würdest du so weit gehen zu sagen, diese Geschichte hat dich das auch gelehrt, dass du heute hier sitzt und über Bitcoin redest?
Naja, als kleines Kind habe ich es gar nicht verstanden, aber wahrscheinlich hat sich ins Unterbewusstsein eingeprägt, dass es eben Mechanismen gibt, die eine gewisse Logik haben, die aber am Ende zu Inflation führen.
Mhm. Apropos Inflation. Bestes Segway aller Zeiten. Pass auf, wir reden ja jetzt derzeit auch privat immer wieder auf Telegram über diese und jene Bitcoin-Treasury-Firma. Angefangen hat alles mit MicroStrategy. Jetzt hat MicroStrategy neue Produkte rausgebracht. Strive und Strike. Und dann gibt es jetzt 21 Capital von Jack Mallers. Und es gibt Metaplanet. Und es gibt Nakamoto von David Bailey. Und während wir hier sitzen, ist wahrscheinlich noch eine neue Bitcoin-Treasury-Company gegründet worden. Was passiert denn da gerade?
Genau, was passiert? Also dabei, großes Kapitel ist auch ein Kapitel in meinem Buch, ist das Thema Adoption, also Zunahme. Und ich habe ja einen großen Vortrag rund um die Adoption von Bitcoin, Netzwerktechnologie, Netzwerkeffekte. So, was passiert bei einer Netzwerktechnologie, wenn es mehr User gibt, dann wird die Technologie an sich nützlicher. Dadurch gibt es mehr User, dann wird sie wieder nützlicher und so weiter. Und das führt dann eben zu einer oft monopolisierenden Adoption, zu einem de facto Standard. So, wer sind jetzt die Adopter? Privatpersonen, Unternehmen, aber auch Staaten. Wir waren in Bhutan. Ja, Bhutan ist einer der Staaten, die da vorreiten. So, auf der Corporate-Seite haben wir tatsächlich gesehen, MicroStrategy vor fast 5 Jahren, Bitcoin als Reserve-Asset. So, jetzt hat die Welt das beobachtet und hat gesehen, der MicroStrategy-Aktienkurs hat sich ungefähr vervierzigfacht. Von 12 auf ein bisschen über $400 gestiegen in 5 Jahren. So, jetzt gibt's Firmen, die sagen, naja, ich habe mir angeschaut, habe verstehen, wie das regulatorisch geht, ich mache das nach. Und jetzt, nach relativ langer Zeit, sehen wir eine Firma nach der anderen, die diese Bitcoin Reserve Asset Strategie nachmacht, mit entsprechenden Effekten auf die Aktienkurse. Unglaublich. Und was eben dazu passiert ist eben, du hast 21 genannt von Jack Mallers, es werden neue Firmen gegründet, die genau mit dieser Strategie reingehen. Mir ist wichtig zu betonen, für Unternehmen gibt es mehr Use Cases als ein steigender Aktienkurs. Ja, ich kann die Bitcoin auch in meine Operations einbauen, ja, ich kann es für Zahlungen nutzen, ich kann meinen Mitarbeitenden anbieten, Teil der Vergütung in Bitcoin zu bezahlen, dadurch werde ich attraktiver als Arbeitgeber, habe ein innovatives Image. Also es gibt viele, viele Use Cases für Unternehmen und der gerade richtig durch die Decke geht, ist eben Bitcoin aufs Balance Sheet zu legen.
Wobei das, was MicroStrategy, die ja damit angefangen haben, jetzt macht, ist ja was anderes. Sie gehen her und bauen Produkte für bestimmte Märkte. Also beispielsweise Fixed Income, also die Leute, die eigentlich es gewohnt sind, ein Coupon zu bekommen, einen Zins zu bekommen aus Anleihen, die bekommen jetzt eine Bitcoin-Komponente. Und was aus Bitcoiner Sicht so faszinierend, aber auch schwer zu verstehen ist, dass wenn wir von Netzwerkeffekten reden, reden wir von Nodes, wir reden von Wallets, wir reden von dem Bitcoin-Netzwerk. Aber hier findet Adoption statt im Fiat-System, über Fiat-Schienen, und Bitcoin ist quasi der Trumpf oder das trojanische Pferd eigentlich, das da jetzt hineinkommt in das Fiat-System.
Ja, genau. Und was du gesagt hast, MicroStrategy bietet neue Finanzprodukte an. Also zum Beispiel eine Wandelanleihe, die einen sehr niedrigen Coupon hat, dafür aber ein Wandlungsrecht in Aktien zu einem Aufschlag zum aktuellen Preis. Und was passiert mit diesem Produkt? Das Produkt ermöglicht das Unternehmen, die Allianz Deutsche Versicherung hat da in größerem Umfang vor einiger Zeit gekauft.
Faszinierend.
Ja, die kann sonst vielleicht gar nicht Bitcoin kaufen. Und über den Kauf der Wandelanleihe kriegt sie nicht nur Exposure zu MicroStrategy, zu Bitcoin indirekt, weil MicroStrategy eben Bitcoin hält, sondern hat eben auch ein interessantes Finanzprodukt, weil das Risiko nach unten ist begrenzt, weil es eben eine Anleihe ist, die, wenn sie nicht ausfällt, rückgezahlt wird, also praktisch wenig Downside hat. Und aber vielleicht ganz viel Upside über eben die Wandlung und dann den Mechanismus in MicroStrategy-Aktien, die Bitcoin-Exposure zu bekommen.
Aber die gehen nicht her und sagen, wir brauchen Bitcoin-Exposure, oder? Die gehen her und sagen, wir brauchen Rendite, wir brauchen Performance und sehen, dass es möglich ist, die Performance zu bekommen. Oder glaubst du, dass bei der Allianz oder bei den Käufern dieser Produkte wirklich Leute sitzen, die sagen, jetzt können wir endlich in Bitcoin hinein?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also natürlich Rendite, auf jeden Fall, aber eben Rendite über Bitcoin-Exposure. Und wir haben eben gesehen, dass die Bitcoin-Exposure eben oft unkorreliert ist mit anderen Asset-Klassen. Ja. Das heißt, sie verbessern dadurch auch noch das Risiko-Chancen-Profil in ihrem Portfolio. Sie haben einen guten Portfolio-Effekt.
Das ist auch interessant, das haben wir jetzt auch erlebt während des letzten Market-Downturns wegen der Zölle. Liberation Day, es geht runter. Dann gibt es das Wochenende, in dem es so aussieht, als würde sich Bitcoin deutlich entkoppeln. Ja. Dann geht Bitcoin auch runter und alle, die am Wochenende gesagt haben, Bitcoin entkoppelt sich jetzt, mich inklusive, müssen Kreide fressen. Aber langfristig betrachtet ist es sehr wohl so, dass Bitcoin nicht korreliert mit den anderen oder wenig korreliert mit den anderen Märkten. Und selbst ein Larry Fink und andere jetzt sagen, das ist genau das, weil das ist ja der heilige Gral. Ein nicht korrelierendes Asset ist ja genau das, was alle wollen.
Genau. Und die Hauptkorrelation von Bitcoin ist mit der M2-Geldmenge leicht versetzt. Ich glaube, 120 Tage sozusagen in der Vergangenheit folgt der Bitcoin-Preis der Geldmenge. So, die Geldmenge korreliert auch mit zum Beispiel Aktien, aber Aktien haben noch andere Effekte. Nicht nur die Geldmenge, sondern eben das Thema Zölle, Konjunktur, Zinsen vor allen Dingen. Und die gemeinsame Korrelation ist die Geldmenge. Und die Abkopplung findet dann statt. Bitcoin folgt weiter der Geldmenge, die Aktien auch, aber dann kommen plötzlich andere Effekte auf die Aktien obendrauf. Und dann schaut so aus, als ob es, und dann ist es aber auch so, dass es eben entkorreliert Bitcoin mit den anderen Assets, mit den Aktien.
Und jetzt gehen immer mehr Bitcoiner her, also zum Beispiel angefangen mit MicroStrategy, aber dann haben wir eben Jack Mallers mit diesem 21 Capital, die nehmen das, machen das gemeinsam mit Tether. Tether überhaupt derzeit, also ich meine, gibt es eigentlich diese Tether-Trufer noch, die uns seit Jahren erklären, dass das Ding vor die Hunde geht?
Also ich glaube, die Geschichte, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die Geschichte war so, da gab es wohl mal eine Phase, wo Tether nicht wirklich 100% gedeckt war, weil sie ein bisschen sich verzockt hatten oder irgendwas gemacht haben. Aber mittlerweile, so wie ich es verstehe, ist es übergedeckt.
Ich sagte, entschuldige, es hätte gedeckt geschmeckt. Also am Ende des Tages geht es ja nur darum, ob die das Pack halten können, mit welchem, das ist ja bei den Fiat-Währungen nicht anders. Ja, genau. Ich möchte jetzt nicht sozusagen leger werden, ich weiß schon, dass das im Kopf ist, aber ob die jetzt, also Tether kann das Pack auch verlieren, selbst wenn sie gedeckt sind. Meine Vermutung, ich habe eine Verschwörungstheorie, meine Vermutung ist, dass diese Tether-Trufer, dass die geschickt wurden oder gestützt wurden von Elementen, beispielsweise durchaus von der Wall Street, die versucht haben, ihre eigenen Stablecoins zu pushen.
Ja, genau. Also es ist ja total legitim, sozusagen zu testen. Der Markt hat getestet, sind die wirklich gedeckt? So, wenn sie jetzt übergedeckt sind und vieles spricht dafür, dann sind sie bei liquiden Assets natürlich immer schnell in der Lage, die Assets zu verkaufen und dann sozusagen den Kurs zu stabilisieren. Ja, wenn sie nicht liquide sind, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie da nicht dagegenhalten können. So, Tether ist faszinierend. Nachdem die Zinsen aus dem negativen Bereich rausgekommen sind, nehmen sie Dollar ein, indem sie Tether ausgeben und legen die Dollar in Staatsanleihen an, die sich verzinsen. Und mit, glaube weniger als 100 Leuten machen sie Milliardengewinne. Was machen sie mit den Milliardengewinnen? Sie kaufen Bitcoin, sie kaufen Gold. Ja. Sie investieren ins Ökosystem, in Startups. Und durch die Kursentwicklung, gerade auch von Gold, aber eben insbesondere auch Bitcoin, entsteht eine ganz klare Überdeckung. Deswegen würde ich heute, wäre ich eher der Meinung, dass ich sage, sie sind übergedeckt und damit stabil.
Ich möchte jetzt auch dazu sagen, ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Stablecoin wirklich genutzt. Mhm. Ich habe da ich habe halt die Panik von der Frau Lagarde vor Augen, wenn sie an Dollar-Stablecoins denkt. Und ein Teil von mir hat Bock, einfach seine Euros in Tether zu packen, einfach nur um die Frau Lagarde zu ärgern. aber das kann man dann mit Bitcoin auch machen.
Aber gleich kurzer Kommentar. Tether hat ja so ein bisschen Stress in Europa, weil in Europa sagt die Regulierung, du musst die Dollar, die du bekommst, auf Bankkonten legen. Mhm. Und da sagt Tether, das machen wir nicht. Warum? Weil es uns zu risikoreich ist. Wir kaufen amerikanische Staatsanleihen und das sind heute immer noch wahrscheinlich die sichersten Assets im Finanzuniversum.
Weil die ganze Mikroregulierung am Ende des Tages wahrscheinlich tatsächlich darauf abgezielt hat, eine Struktur zu schaffen, mit der man Täter aus Europa vertreiben kann. Genau aus dieser Angst heraus, dass wir ja jetzt hier sitzen könnten und eigentlich im Burgenland sagen könnten, jetzt zahlen wir hier einfach mit Täter. Das ist den Leuten noch einfacher zu erklären als Bitcoin. Ja? Und das ist Panik. Das ist Panik. Und ich habe deswegen gesagt Tether, weil sie natürlich jetzt mit Jack Mallers dieses 21 Capital machen. Und er sagt ja, dass anders als beispielsweise MicroStrategy und andere, wird nicht versucht, aus irgendeiner Bude, die sonst auch was tut, sondern die machen nur Bitcoin. Findest du, dass die Tatsache, dass da jetzt Zombie-Companies auf Bitcoin umschwenken, macht dich das nervös? Findest du das gut? Findest du das problematisch, dass die da jetzt einfach diese Hüllen nehmen und mit Bitcoin füllen? Oder ist das für dich logisch? Ich weiß nicht.
Also ich finde es erstmal faszinierend, unternehmerisches Risiko, da gibt es ein Vorbild, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir dürfen halt nicht vergessen, es gibt 21 Millionen Bitcoin minus X, die irgendwie verloren sind, wo der Zugang verloren ist. Das heißt, die Menge ist begrenzt. Das heißt, wir sehen jetzt hier so ein Rennen, was langsam losgeht auf der Corporate-Seite. Wer schafft es, Positionen aufzubauen? Und Michael Saylor hat ja gerade getweetet, 1 Million Bitcoin gleich ein Nakamoto als Begriff und hat damit kommuniziert, dass sein Ziel ist, 1 Million Bitcoin zu kaufen. Und es ist klar, es wird nicht viele Unternehmen, Entities geben können, die 1 Million Bitcoin kaufen.
Ja, logisch.
Wenn überhaupt nur, genau, ja, genau. So, und aus der Perspektive ist es faszinierend, dieses Red Race zu beobachten. Jetzt gab es neulich einen Tweet vor kurzem, der gesagt hat, naja, also diese Firmen und deren Aktien in der aktuellen Marktphase ist das Gleiche wie der Meme-Hype, wie der genau. ICO-Hype vor ein paar Jahren. Wir sehen natürlich jetzt sozusagen einen selbstverstärkenden Prozess, der nach vorne geht. Die Unternehmen kaufen Bitcoin, die Aktien steigen, sie können Kapital aufnehmen mit dem gestiegenen Aktienkurs, können noch mehr kaufen und dann dreht sich sozusagen im positiven Sinne nach vorne, nach oben. So, jetzt ist natürlich sehr leicht denkbar, dass sich diese Kurve auch wieder oder diese Spirale umdreht. In dem Moment, wo halt dann doch mal eine stärkere Korrektur dauerhaft ist und die vielleicht dann doch gezwungen sind oder sich praktisch gezwungen fühlen, wieder zu verkaufen, und dann dreht sich die Spirale rückwärts. Und das ist natürlich eine Gefahr und das ist vielleicht die Grundlage für den nächsten Bärenmarkt nach dem aktuellen Cycle.
Es gibt da dieses Argument, und ich glaube, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass eben diese Bitcoin Treasury Companies die Altcoins ersetzen, und zwar in der Funktion, dass wir oder Investoren kaufen dann diese Companies in der Hoffnung, Bitcoin outzuperformen. Und das ist halt schon eine brutale Benchmark. Die musst du erstmal outperformen. Und dann willst du das aber auch wieder verkaufen. Also das ist ja halt das Ding, dass du halt diese Companies, wenn du die nur hältst, weil sie Bitcoin halten und du Bitcoin outperformst, dann wirst du sie nicht für immer halten.
Ja, genau. Diese positive Spirale kann sich wieder umdrehen in so einen negativen Rückkopplungseffekt. So. Die Frage ist, sozusagen, wie geht die Entwicklung weiter? Jetzt könnte es natürlich schon auch sein, dass die Unternehmen, die praktisch gestärkt werden, deren Kapitalbasis durch dieses Bitcoin-Reserve-Strategie gestärkt wird, dass die auf die Idee kommen, sozusagen ihr operatives Geschäft zu stärken, ja neue Bitcoin-basierte Produkte zu entwickeln, sozusagen als Unternehmen sich nochmal neu erfinden auf der Bitcoin-Technologiebasis und der Bitcoin-Kapitalbasis. Das heißt, mit einer positiven Perspektive nach vorne, mit Optimismus, würde ich sagen, ist es ein Ponzi-Scheme, was irgendwann mal explodiert? Glaube ich gar nicht. Es ist eher die Grundlage für neue unternehmerische Initiativen, Ideen, für neue Geschäftsmodelle, die vielleicht gar nicht so sehr auf den Bitcoin-Preis setzen, sondern auf die Bitcoin-Technologie, weil das sind ja praktisch alles auch Technologieunternehmen, die dann neue Ideen entwickeln, was ich mit Bitcoin noch machen kann.
Das hat ja... Es gibt ja einen Präzedenzfall dafür, der erfolgreich war. Tatsächlich der alte Bitcoin-Gegner Warren Buffett, der hat ja Berkshire Hathaway, der Name kommt ja aus einer kaputten Firma, einer kaputten Textilbude, die er übernommen hat und zu seinem Shell Company für seine Beteiligung gemacht hat und dadurch zur Legende geworden ist. Und jetzt hat er quasi, er hat nicht gesagt, Bitcoin ist cool, aber er hat jetzt eigentlich alle Argumente auf den Tisch gelegt, die jetzt auch ein Larry Fink sagen. Der Dollar im Grunde sagen sie, raus aus dem Dollar. Im Grunde sagen, und das, was diese Firmen machen, ist ja nichts anderes als diese Speculative Attack on the Dollar, von der, wie hat das geschrieben, war das Rochard? Oder, aber das ist schon 2014 war da schon dieser Artikel. The Speculative Attack on the Dollar. Du nimmst Schulden auf, du sammelst Kapital ein, in endlosen Fiat-Geld und investierst
in... Machst gute Investments. Und das ist genau das, was wir bei Tether sehen. Tether sagen, nutzt das Kapital, um gute Investments zu machen. Bitcoin, Gold, aber eben auch Technologieunternehmen, die sind großer Startup-Investor geworden in dem Ökosystem, sind jetzt großer Investor bei 21 Capital. Und genau die Analogie mit Warren Buffett ist genau die richtige. Ich habe einen Mechanismus gefunden, wie ich Kapital allokieren kann und nutze dieses Kapital für sehr gute Investments. Wenn ich es für schlechte Investments nutze, dann ist es irgendwann weg und dann gehe ich unter als Firma. Wenn ich es für sehr gute Investments nutze und dann Warren Buffett über Jahrzehnte kopieren kann in der guten Anlagestrategie, dann entsteht das nächste Berkshire Hathaway. Ja, genau richtig.
Es ist faszinierend, wie die Amerikaner mit diesem Thema umgehen. Also, dass du wirklich jetzt hergehst und sagst, ich meine, das macht total Sinn, aber dass du wirklich hergehst und sagst, wir brauchen keinen digitalen Dollar. Ja. Wir haben bereits digitale Dollars. Ja. Wir machen das jetzt einfach über die Stablecoins. Die sind ja schon da, ja. Die laufen ja schon. Und wenn irgendwas schief geht, sind nicht wir schuld. Und dann geht es auch nur einmal schief bei einer Stablecoin und nicht bei einer anderen. Ja. Und wir geben unseren Banken die Möglichkeit, mitzuspielen, ja. Statt ihnen, so wie die Europäer, mit dem digitalen Euro irgendwo was wegzunehmen.
Ja, genau. Bei den Amerikanern gibt es mehrere Dinge, die wirklich faszinieren. Es gibt auch Dinge, die ganz blöd sind, ja. Aber es gibt auch Dinge, die faszinieren. Und was mich wirklich fasziniert an den Amerikanern ist, sie sind einfach unternehmerisch, zielorientiert und sind dadurch in der Lage, ihre falsche Meinung von gestern schnell zu korrigieren. Mhm. Larry Fink sagt, Bitcoin ist der letzte Quatsch. Und dann irgendwann entdeckt er, hui, wenn ich jetzt einen ETF hätte, der hat ein Volumen, der hat eine Fee, der hat vielleicht eine Perspektive, kann ich Geld verdienen? Und dann sagt er, jawohl, ich befasse mich mit dem Thema und lege einen ETF auf. Korrigiert schnell seine Meinung. Die Amerikaner probieren neue Dinge aus und sagen, naja, wer weiß, ich probiere es mal aus, vielleicht funktioniert es ja. In Europa, Deutschland vielleicht, sagt man eher, oh, was Neues. Ich warte mal lieber ab, wer weiß, ob es funktioniert. Und dieser kleine, unterschiedliche Adoptionsschritt bei Innovation führt dazu, dass die Amerikaner immer die Nase vorne haben. So, das ist ein Thema. Innovationsoffen. Und das liegt in den Genen. Ja, ich muss rüberreisen aus dem armen Irland, aus dem armen Deutschland, aus der Pfalz. Und mir geht's dreckig und ich versuche mein Glück und bin dann halt offener für was Neues und das steckt in den Genen drin, das steckt in der Familienhistorie
ist
drin.
So. Ja. Ist einfach so.
Und das zweite Thema ist, die Amerikaner und ich glaube, und nicht nur Donald Trump, die haben erkannt, uiuiui, wenn das jetzt so weitergeht mit unseren Defiziten, mit erstarkendem China, mit anderen sozusagen Weltmächten, dann verlieren wir möglicherweise den Reservestatus des Dollars. Hast du ja heute in deinem Vortrag auch gut gezeigt.
Man kann es auch so sagen. Sie haben nicht erkannt, möglicherweise, sondern sie haben erkannt, wir verlieren das garantiert. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Wir können jetzt einfach aufmachen. Genau. Wir lassen jetzt einfach den amerikanischen Pioniergeist zu. Ich meine, es ist ja auch so, dass Saylor sich verglichen hat mit Standard Oil und mit Rockefeller. Und da kommt dann ein Bereich sozusagen des Unternehmertums rein, über den selten geredet wird, dass die richtigen Innovatoren, die später oft extrem erfolgreich sind, die starten meistens in unregulierten oder in Graubereichen. Also es gibt, glaube ich, irgendwie 40 verschiedene Gesetze, die nur darauf zurückgehen, dass der Rockefeller sie gemacht hat und nachher der Gesetzgeber draufgekommen ist, ach, das ist jetzt nicht so gut. Ja? Aber als er es gemacht hat, hat es A funktioniert und B konnte es keiner aufhalten, weil es war einfach noch nicht geregelt.
Genau, um den Gedanken nochmal zu Ende zu finden. Yeah, die Amerikaner wissen auch aus der Historie und auch aus den Zahlen, Riesendefizit, Riesenzinszahlungen, ja, irgendwie auch der Trend, uiuiui, wenn es so weitergeht, irgendwann sind wir wie in der Vergangenheit, verlieren wir den Weltreservestatus und dann ist schlecht. Wollen wir nicht, ja, wir versuchen das zu erhalten. Jetzt haben sie überlegt, uiuiui, Gold, das hat uns dazu geführt, hat aber nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Gold ist irgendwie vergangen. So, jetzt kommt da dieses digitale Gold daher, Bitcoin, und die Strategie könnte halt sein, ich nehme den Bitcoin und unterlege den Dollar teilweise mit Bitcoin. Und kann so sagen den Reservestatus verlängern oder vielleicht auch dauerhaft aufrechterhalten. Und das wollen wir halt als Weltmacht. So, das heißt, Bitcoin ist nicht der Gegner des Dollars. Ja, Bitcoin-Standard schafft den Dollar-Standard ab, sondern ist vielleicht die Rettung des Dollars.
Mhm. Und oder die Rettung Amerikas, ja.
Ja, genau, ja, und damit ja, Amerikas. Ja. So, und auch der westlichen, am Ende ja auch Demokratie. So, also sehr, sehr positiv. Und die Amerikaner sagen halt, ja, mal gucken, ob es funktioniert. Wir probieren es mal aus. Ja. Und ich glaube, das könnte eine ganz, ganz neue Welt erschaffen, dass einerseits der demokratische Westen erhalten bleibt, friedlich, und gleichzeitig der Bitcoin die Rolle des Goldes einnimmt, die es eben bis 71 maximal hatte und den Dollar dadurch stärkt.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Du hast sicher die Serie Silicon Valley gesehen, oder?
Silicon Valley, ja, ich gucke wenig.
Hast du nicht gesehen? HBO-Serie, wo es um da geht es um die, die bauen ein dezentrales Internet. Es ist eine sehr erfolgreiche Serie. Und sie bauen der Bitcoin-Ethos wird stark wiedergespiegelt. Und Bitcoin kommt auch vor. Also kommt immer wieder vor. Das ist schon ein paar Jahre alt, die Serie. Und einer der Hauptdarsteller, der dort Eric Bachman spielt, aber das ist nur witzig, wenn man es gesehen hat, der war jetzt bei Naturally Brunell, hat sich als total Hardcore-Bitcoiner geoutet und hat gesagt, ja, aber in Hollywood ist er bis jetzt der Einzige.
Ja, es gab ja schon Filme, wo Bitcoin immer wieder aufgetaucht ist.
Ja, aber immer nur negativ.
Da gibt es ja diesen Film
In-Time. Kryptowährungen.
Da gibt es den Film In-Time, ich glaube, der ist so 2011.
Ja, aber da geht es nicht um Bitcoin.
Aber im Grunde schon?
Ja, im Grunde. Ja, im Grunde kann man alles auf Bitcoin zurück. Die Matrix und dies und das
ja,
und
jenes. Genau. Ja, hier, The Big Short.
The Big Short, ich meine, da geht es natürlich auch nicht um Bitcoin, aber da geht es um die Exzesse des Fiat-Systems und ist auch, wenn man das historisch betrachtet, muss man echt sagen, wie Amerika es schafft, auch seine eigenen Fehler auf einer Popkulturartweise aufzubereiten. Ich will jetzt nicht allzu Amerika-euphorisch sein, aber gleichzeitig denke ich mir, naja, wenn ich die Wahl habe zwischen Amerika und China oder Russland, weil die Europäer werden es nicht auf die Kette bringen.
Ja, genau. Also Amerika, es gibt auch ganz viele Sachen, die nicht so gut sind. Ich meine, die sind auch überreguliert. Da gibt es ganz viele, ich sage immer, Schuldenfallen, wo man mit kleinen Fehltritten sozusagen sich tief in Schulden verstricken kann, auch nicht mehr rauskommt. Ja, die hohen Studiengebühren, ja, die man dann auf irgendwas studiert, mit hohen Krediten, wo man aber wenig verdient nachher, das Gesundheitssystem, ja, man wird krank oder hat eine kleinere Geschichte und wusch ist man riesig verschuldet. Der ganze Konsumzwang sozusagen, der da in der Gesellschaft antrainiert wird, Kreditkarten und so weiter, hohe Zinsen und so weiter. Da gibt es schon auch Sachen, die natürlich nicht so gut sind und und da könnte man auch argumentieren, dass es durchaus Mechanismen gibt, die viele Leute sozusagen nach unten drückt. Ja, da gibt es ja dieses Lied von dem Anthony Richmond, North of Richmond, der das eben beschreibt, dass es eben genau diese Mechanismen gibt, die einen immer wieder runterdrücken, wo man keine Chance hat oder sehr geringe Chancen hat, rauszukommen. Das ist sicher nicht so gut und viele, viele andere Dinge sind auch nicht so gut.
Aber sie setzen auf den Markt und auf den Kapitalismus.
Genau.
Während wir in England, also von Deutschland rede ich, Österreich rede ich gar nicht. Also ich meine, ich habe es ja auch erwähnt, wir hatten vor kurzem unseren Finanzminister, der aus dem links-linken Lager kommt, der sich allen Ernstes hinsetzt und sagt, also zu sagen, ja, Bitcoin kenne ich mich nicht aus, kann er ja machen. Ja? Also sagen, ja, Bitcoin ist unregulierte Finanzmärkte führen zu Krisen und es mit Glücksspiel vergleicht. Ja? Also das ist halt. Abgesehen davon, dass ich dann gesagt habe, naja, aber Glücksspiel ist steuerfrei. Also what gives? Weil bei uns gibt es ja inzwischen Kapitalertragssteuer auf Bitcoin. Ich glaube halt, dass das ganz stark auch das El Salvador-Modell für kleinere Länder international Schule machen wird, dass du halt, bekommst halt auch die Mobilität von Kapital wird durch dieses Bitcoin plötzlich so viel besser für den Einzelpersonen, für kleine Firmen, für Familien, dass ich bin da ultra bullish jetzt mit dem Backing aus Amerika. Sie setzen auf den Kapitalismus und was hast du in England? Du hast diesen Gary's Economics, hast du den schon gesehen?
Nee.
Diesen neuen Pop-Ökonomen, der angeblich mal Trader war und jetzt aber links-linker ist und immer nur von Vermögenssteuern redet, weil natürlich das ist die Lösung, die einzige logische Lösung, die sich bei uns die Leute vorstellen können, ist quasi noch mehr Sozialismus.
Die Frage ist, was habe ich für ein Menschenbild? Glaube ich, dass der Mensch im Grunde schlau ist, rational handelt und seine Sachen selber gut auf die Kette kriegt? Oder glaube ich, der Mensch ist total doof und ich muss ihm alles vorgeben. Er muss sagen, was er machen soll, was er anziehen soll, wann er aufstehen soll und was er konsumieren soll. Und ich glaube, wahrscheinlich glaubt es ganz viele und eben auch gerade der freie Kapitalismus, im Grunde ist der Mensch schlau, rational und kriegt sein Leben auf die Kette. Aber ab und zu mal gibt es halt Situationen, wo der Mensch aus der Kurve fliegt, da brauchen wir ein paar Leitplanken, ein paar Richtlinien, dass man sich ordentlich verhält. Also vielleicht ein Geschwindigkeitslimit in der Stadt, dass ich nicht mit 120 durch die Wohnstraße bretter, sondern eben nur mit 30. So ein paar Leitplanken sind vielleicht sinnvoll, aber im Grunde glaube ich, dass der Mensch es auf die Kette kriegt und ich nicht als zentraler Staat alles besser weiß und alles vorgeben muss. Und ich meine, also sorry, es gibt ja viele Beispiele, wo man sieht, dass der Staat die Sachen dann doch nicht so gut auf die Kette kriegt. Ja, also irgendwelche Bauprojekte, Berliner Flughafen und alles Mögliche oder andere Themen, wo man sagt, naja, also da gibt es halt Situationen, wo der Mensch halt, also die Gesellschaft, das Individuum klar besser ist, da sollte sich der Staat ein bisschen zurückhalten. Brauchen wir gar keinen Staat? Nee, glaube ich nicht, weil dann haben wir uns da doch die Köpfe.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, es gibt ja gewisse Projekte. Also ich bin ja auch kein ultralibertärer kompletter Staatsfeind. Ich bin nur der Meinung, dass die Staatsquote unter 50%, also ich bin da bei Kohl. Bei 51% fängt der Sozialismus an, so.
Ja. In Deutschland sind wir bei 49,5. Jetzt kommen die großen Sondervermögen und Schuldenbremse.
Das ist so Pi mal Daumen gerechnet.
Ja, und dann zack, sind wir klar drüber. Und jetzt gibt's ja Beispiele, die Schweiz mit irgendwie, weiß nicht, 30% Staatsquote, die kriegen es ganz gut hin.
Ja, und ich meine, das habe ich gemeint. Einen Flughafen zu bauen als Privater ist halt auch nicht ganz so einfach. Also du kannst, es gibt gewisse Bereiche, aber einer gewissen Größe, kommst du automatisch ins Gebiet des Staates, auch einfach wegen der Sicherheit der Regulierung. Atomkraftwerke sind so ein Beispiel. Es ist also als privater Betreiber ein Atomkraftwerk, ja, aber du bist nie ganz privat, weil du musst direkt quasi den Staat an der Hotline haben,
sonst geht das nicht. Weil du sitzt ja mit in der Es gibt ein gutes Beispiel in Bonn. Da gibt es die Beethovenhalle. Beethoven kommt aus Bonn und Beethovenstadt und großes Thema. So, und dann
war Beethoven nicht Österreicher und der mit dem Bart war Deutscher? So war das doch, oder?
Egal. Jedenfalls wurde die Halle neu gemacht werden, war alt. Und dann gibt es drei Unternehmen, die haben gesagt, liebe Stadt Bonn, wir schenken euch das. Und weiß gar nicht, was sie dafür haben wollten. Sicher mal erwähnt worden, aber da sollte nicht die große Leuchtreklame dranhängen. Da sagt die Stadt Bonn, nee, das machen wir selber. Und Ergebnis ist ein paar hundert Millionen Verlust.
Ja.
So, und ich meine, also so und ein bisschen Werbung, wenn man da als lokales DAX-Unternehmen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir drei DAX-Unternehmen in Bonn, dass man sagt, komm, wir leisten da einen Beitrag für die Gesellschaft, dann werden wir ab und zu mal freundlich erwähnt. Ja, genau, kann man schon machen. So, Ergebnis ist, die Grundsteuer geht hoch, weil die Stadt Riesendefizite hat und der Bürger wird weiter hier eben per Steuer zur Kasse gebeten.
Wunderbares Beispiel dafür, warum die EZB den digitalen Euro nicht auf den Boden bekommen wird, während die Amerikaner bereits sagen, A, wir machen keinen digitalen Dollar und B, wir haben bereits digitale Dollars. Hier, Tether. Nimm dir so viel Tether, wie du willst. Ja? Tether kauft dann Staatsanleihen und Gold und Bitcoin und die Reserve. Glaubst du, dass wir diesen ganzen Reserveplan, meine Meinung ist, dass das nicht wirklich, also die Konsequenzen dessen ist noch niemandem bewusst. Dass die Amis jetzt sagen, wir behalten Bitcoin, wir kaufen mehr Bitcoin.
Ja, genau. Und ich meine, wir sehen ja in den letzten 20, 30 Jahren, da kommt das Internet daher und da sind riesige, nicht Unternehmen, sogar Ökosysteme entstanden. Ja, also Facebook ist ja ein Unternehmen, aber um Facebook herum gibt es nochmal ein riesen Ökosystem. So, in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es seit 1972 drei Unternehmen, drei Startups, die 10 Milliarden Bewertung überschritten haben. SAP, BioNTech und Celonis, die noch privat sind.
Und zwischenzeitlich Wirecard.
Ja, es gibt welche, die dann wieder runter. Genau. Ja, genau. So, und das haben wir hervorgebracht. Tolle Startups, tolle Unternehmen, aber kein einziges, außer SAP und schon über 50 Jahre her, neues Ökosystem. So, die Amis sind halt einfach in der Lage, Ökosysteme hervorzubringen. Die Chinesen auch, wir nicht. Europa kann man ein bisschen mit Spotify und so, aber so ansatzweise, Deutschland eher hinten dran. Mhm. So, jetzt entstehen immer wieder neue Ökosysteme rund um generell neue Technologien, KI, Robotics, dann gibt es neue Ökosysteme, eben Bitcoin, dann gibt es Stablecoin, Finanzökosysteme. Da muss man sagen, da sollte man weniger über die Probleme nachdenken, sondern mehr. Ich sage immer, in der Schule war es Abschreiben, heute ist Benchmarking. Einfach gucken, was machen die anderen, wie kriegen die es hin und dann versuchen, schnell hinterher zu folgen.
Wo sind denn die Bitcoin Treasury Companies in Europa?
Es gibt eine Firma, jetzt in Frankreich, die erste, The Blockchain Group, auch ein ganz junger Kerl, irgendwie so Anfang, Mitte 30. Und die haben im November letzten Jahres gesagt, wir wollen eine Blockchain Treasury Company werden. Die Aktie stand bei 10.
Blockchain oder Bitcoin?
Bitcoin. Ja, Bitcoin, sorry. Die Aktie stand irgendwie bei 10 Cent, jetzt bei 1,60, 1,70. Also Rieseneffekt. Mhm. Und das ist aber die einzige in Frankreich und ich glaube, es ist auch die einzige in Europa. In Deutschland haben wir die Bitcoin Group, die Bitcoin.de betreiben. Und nochmal ganz kurz zurück, die Blockchain Group in Frankreich, die notieren jetzt, könnte spekulative Übertreibung sein, mit der Marktkapitalisierung der vierfache Wert der darin liegenden Bitcoin. So, in Deutschland, The Bitcoin Group, die gibt es seit weit über 10 Jahren. Die hatten die erste Börse, Bitcoin.de. Sieht völlig unverändert heute noch aus wie 2013. So, die haben auch eine Menge Bitcoin aus der Vergangenheit. Die notieren mit dem halben Wert der darin liegenden Bitcoin. Eine Riesen-Opportunity. Was passiert? Nichts. Und auch hier wieder, es kommt was Neues daher. Und man versteht es nicht, weil es halt neu ist. Ja, oder man sich irgendwie ein bisschen schwer tut. Und der richtige Schritt ist nicht, Gegenargumente zu finden, warum ist das jetzt alles blöd, sondern versuchen zu verstehen, warum könnte es denn gut sein? Warum könnte es denn funktionieren? Und da tun wir uns schwer.
Es ist ja auch, man muss das mal in diesem mittelfristigen Timeframe sich betrachten. Ja? Jetzt haben wir diese kurze Phase. Trump ist böse, Orange Man bad. Das Kapital fließt aus Amerika eine Zeit lang ab. Jetzt haben wir ja die Phase, dass wirklich auch wieder Kapital in Europa, und plus noch, es wird jetzt gedruckt und Rüstung und dies und das. Das heißt, wir haben jetzt in Europa dieses Gefühl, es kommt jetzt bei uns, geht jetzt was, kommt was in Bewegung, es kommt Kapital rein. Und was machen die Amis als nächsten Schritt? Sie bauen völlig abgespacete Bitcoin-Fixed-Income-Produkte, wo dann die europäischen Kapitalallokierer etwas völlig Neues finden, in das es, das ist in Europa nichts Vergleichbares gibt, und dann wandert das Kapital wieder zurück.
Ja, genau. Und ich bin jetzt auch nicht so der Riesen-Trump und auf der persönlichen Ebene überhaupt nicht der Musk-Fan. Auf der unternehmerischen Ebene finde ich den Musk an den Unternehmer des Jahrhunderts. Unglaublich, was er unternehmerisch hinkriegt. Persönlich, glaube ich, brauchen wir gar nicht uns drüber zu unterhalten.
Weiß ich nicht, habe ich nie kennengelernt.
Aber was machen die jetzt? Die brechen, ja, vielleicht nicht mit der feinen englischen Art und könnte man vielleicht auch anders machen, die brechen alte Strukturen auf. Ja, diese Zollstrukturen. Und ich würde es jetzt nicht so machen und das sollte man vielleicht auch in dem Stil nicht nachmachen. Und den Stil kann man natürlich kritisieren, Aber am Ende, wo landen sie? Plötzlich bei möglicherweise sinnvollen Zollabkommen mit den verschiedenen, jetzt hier mit China und im arabischen Raum und so weiter. Und jetzt Cost-Cutting ist immer unangenehm im Unternehmen, natürlich, privat auch. Und jetzt wissen wir alle von unserem privaten Leben, ja, wir haben ein Abo nach dem anderen, nutzen es vielleicht gar nicht. Bei Unternehmen, ja, die Unternehmen blähen sich so ein bisschen auf, da sind Leute eingestellt, die halt dann da sind, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, weil die Dinge sich ändern. Und genauso im Staat, die Verwaltungen blähen sich auf, so dass man da mal den Frühjahrsputz macht, durchkehrt und überlegt, können wir uns nicht ein bisschen effizienter aufgestalten? Das ist doch total sinnvoll. Privat, ich kündige mein Netflix-Abo, weil ich Netflix nicht mehr gucke. Im Unternehmen, ich habe hier eine Stabsabteilung, mit der Hälfte der Leute kann ich den gleichen Effekt erreichen. Also kurzer Exkurs, wir hatten ein Startup, hat ihm so ein bisschen schwer getan, schwarze Null, und war ein bisschen im kritischen Konflikt mit den Investoren. Dann haben gesagt, Leute, ihr könnt uns alle mal, wir machen jetzt, was wir für richtig halten. Haben die Preise gesenkt, Investoren waren dagegen und haben irgendwie die Hälfte der Leute rausgeschmissen. Ergebnis war, dass sie von null Monatsgewinn, also schwarze Null, auf 1 Million Monatsgewinn hochgesprungen sind. So, also es gibt halt Situationen, wo Dinge, wo man auch vielleicht gar nicht einverstanden ist von außen, plötzlich gut funktionieren. So, jetzt machen die Amerikaner hier Cost-Cutting. Ja, was ist der Vorteil? Ich spare Geld und vielleicht kann den Arbeitskräftemangel auf der anderen Seite irgendwie dadurch, dass Leute freigesetzt werden, irgendwie adressieren. So, also ja, der Stil ist nicht der Stil, den wir gut finden, den wir vielleicht selber so machen würden, aber dass man sich das mal anschaut und überlegt, könnte es denn nicht funktionieren, könnte es denn nicht sinnvoll, können wir uns nicht ein bisschen was abgucken und Probleme dadurch tatsächlich lösen, das ist, glaube ich, der Schritt, der notwendig wäre.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte, auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de.
Was mir immer wieder in den Sinn kommt, weil du da auch das Beispiel mit deinem Kindergarten genannt hast und das Problem in Deutschland und auch mit deutschen Ökonomen, mit denen ich rede, kommt das immer wieder vor. Wir hätten ja ein Rezept. Deutschland hat ein ganz eigenes Rezept entwickelt, nennt sich soziale Marktwirtschaft,
ja.
Das wunderbar funktioniert hat, das nicht der böse Turbokapitalismus ist.
Ja, genau.
Ja, aber das gepasst hat zum deutschen Wesen, zur deutschen Seele. Wir haben es ja auch kopiert, wir haben es einfach übernommen. Österreich war dann ab den 60er, 70er Jahren, haben wir den Schilling einfach an die Deutschmark gepackt, gut ist. Ja? Wenn du heute in die Österreichische Nationalbank gehst, da sitzen 3.500 Leute, die schauen alle nur noch nach Frankfurt. Was die Deutschen machen, machen wir ein halbes Jahr später auch. Das ist das gesamte Programm für 3.500 Leute. Ja? Es gäbe ja das. Ich weiß nur nicht, wie wir da wieder zurückkommen. Müssen wir Bitcoin einführen? Müssen wir ein Start-up gründen? Da schreiben wir dann drauf Rüstungs-AI-Sicherheit und dann holen wir uns Geld vom Staat und investieren das in Bitcoin. jetzt schlapsig gesagt, eine spekulative Attacke auf deutsche Art.
Ja, ich habe es in dem Buch auch geschrieben. Ja, die Effekte von Bitcoin. Ja, Bitcoin, you don't change Bitcoin, Bitcoin changes you. Da gibt es persönliche Effekte. Was sind die persönlichen Effekte? Ja, dadurch, dass das Geld mir nicht zwischen den Fingern zerrinnt, kann ich plötzlich eine langfristige Perspektive aufmachen.
Das haben wir inzwischen kennengelernt.
Ich denke nicht, also ganz einfaches Gedankenexperiment, ich kriege jeden Morgen mein Gehalt, am Ende des Tages ist es nichts mehr wert. Null. Was mache ich? Ich denke nur über den Tag, ich gebe es sofort aus. Ja, wenn das Geld stabil ist über Jahrzehnte, kann ich plötzlich an die Kinder, an die Enkel und an die Ururenkel vielleicht denken. So, auf der individuellen Ebene. Und die gleichen Effekte, wenn es beim Individuum passiert, passieren auch beim Staat.
Ja.
So, jetzt kann der Staat mal ein bisschen langfristiger denken. Beispiel Demografie. Wir wissen seit 40 Jahren, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente gehen werden und die Sozialsysteme stark belasten werden oder die auch vielleicht explodieren werden. Das wissen wir seit 40 Jahren. So, wenn ich jetzt sagen, einen Mechanismus habe, und Bitcoin könnte der Mechanismus sein, der dazu führt, dass die Politiker nicht an die nächste Wahl denken, sondern an die Demografie in 40 Jahren, dann mache ich vielleicht was dagegen. Und da gibt es ja Beispiele. Die Schweizer haben den Kapitalstock, die dritte Säule eingeführt in den 80er Jahren, ja, vor 40 Jahren. Wir nicht in Deutschland.
Nein, in Österreich auch nicht. Absolutes Desaster.
Ja, genau, jetzt haben wir hier, kann man kritisieren, aber jetzt ist es mal so, die Schuldenbremse gelockert, Sondervermögen. Was hören wir nicht? Kapitalstock für die Rente. Ist nicht passiert. Und ich glaube halt, Bitcoin changes you, wenn wir sozusagen Bitcoin auch in die breiter in die Gesellschaft verteilen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, damit die Leute eine Chance haben, Zugang zu finden, Bitcoin auch in der Politik ein bisschen etablieren. Ja, wenn wir dazu kriegen, dass die Politiker das mal erstmal nicht bekämpfen, gut finden, ausprobieren, integrieren, ja, dass wir die 50.000 Bitcoin als Deutschland nicht verkaufen, sondern zum halben Kurs aus heutiger Sicht, sondern behalten, dann ist dieser Änderungseffekt auch in der Führung des Staates, entfaltet er sich. Und dann fangen an, die Politiker plötzlich nicht zur nächsten Wahl, sondern zur nächsten Generation zu denken.
Ich finde das so faszinierend mit den 50.000 Bitcoin, weil ich mir damals gedacht habe, hey, ihr müsst jetzt nicht eine Reserve machen, ja? Aber könnt ihr nicht einmal einfach nur die Bürokratie ihre Arbeit machen lassen, einfach das Ding mal für 3 Jahre in einer Schublade vergessen, ja, und einfach mal abwarten, was in der Zwischenzeit passiert. Genauso, wie es die ansonsten meiner Meinung nach völlig irren Briten offenbar geschafft haben, mit ihren 61.000 Bitcoin, die sie ein paar Tage später beschlagnahmt haben. Inzwischen gibt es den amerikanischen Präzedenzfall. Die Briten werden jetzt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt verkaufen werden. Die werden da das schon in der Hinterhand behalten, nehme ich mal an. Und diese Idee, auch von staatlicher Seite als Gegenstück zur Schuldenpolitik, das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch zu signalisieren, hey, wir bauen aber auch was auf. Ein Staatsvermögen, ein Staatsfonds. In Dänemark hat das gemacht, die Schweiz hat das, die Dänemark hat Staatsfonds aufgebaut, die könnten, glaube ich, auf 200 Jahre ihre Renten bezahlen. Ja? So, es ist ja auch auf Staatsebene nicht wirklich viel komplizierter, also es ist eigentlich sogar einfacher, als es zu machen als Privatperson. Ja, wenn du als Privatperson, wenn du bereits für deine Kinder auch nur ganz wenig ansparst, ist ja jetzt flapsig gesagt, die schwimmen mit 18 schon im Geld. Und wenn sie das dann auch noch weiterlaufen lassen, bis sie selber in Rente gehen, dann ist die Sache ist gegessen. Ja,
genau. Und was dazu gehört, ist eben ein bisschen Risikobereitschaft und eine Fehlerkultur. Jetzt geben wir in Deutschland über 100 Milliarden Zuschuss aus dem Haushalt in die Rentenkasse. Riesenbetrag. So diese Bitcoin, die da verkauft wurden, auch ein großer Betrag, 2 Milliarden. Aber relativ wenig. So jetzt hätte man auch mal sagen können, wir probieren es halt mal aus. Vielleicht funktioniert's. So jetzt kann man natürlich sagen, 2 Milliarden, wenn das dann nicht funktioniert, dann ist das schon auch ein Schaden da. Aber vielleicht funktioniert's. Und wenn ich jetzt oft genug was probiere, dann werden die Dinge dann doch so funktionieren, dass es sich in Summe lohnt. Beispiel, halt der Gründerfonds 1, wir haben 270 Unternehmen finanziert, wir mehr als verdoppeln den Fonds, die Hälfte der Unternehmen ist pleite gegangen. Mhm. Da haben wir unser Geld verloren. So, ist es ein Riesendesaster? Nee, ist es nicht, weil in Summe hat es halt sehr gut funktioniert. Da sind wir bei den Top 25% der Investoren weltweit. So, und man muss halt, um zu den großen Erfolgen zu kommen, das ist ein Dschungel und da muss ich halt ein paar Schritte gehen, die halt auch nicht funktionieren und dafür brauche ich eine Fehlerkultur.
Ich glaube, es kommt immer zu dem, was auch Michael Saylor sagt, Need, der Druck. Weißt du, wenn ich dann denke, okay, Tschechien sagt, wir hätten gerne Bitcoin, weil die fahren ihre Notenbank bereits quasi als Staatsfonds.
Ja.
In der Schweiz ist das Need noch nicht da, aber die Diskussion ganz klar, weil die ihre Notenbank auch als Staatsfonds fahren. Und jetzt kommt Lettland. Warum Lettland? Weil sie sich denken, na, da haben wir noch irgendein Ding, was uns vielleicht seriös, also quasi Unabhängigkeit bewahrt, ja, selbst als Staat, selbst im kriegerischen. Nehmen wir das Beispiel, als 1938 der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, ja, die österreichische Staat, wir sind wieder bei der Notenbank, ja, die Österreich, die
das Gold, ja.
die an dem Tag des Anschlusses sind die illegalen, die vorher illegalen Nazis, die bereits in der Notenbank gearbeitet haben, haben die, das Hakenkreuz dann genommen von hinter dem Revier vor aufs Revier gestellt, sind rein, das ist kein Scherz, alles historisch belegt, haben sie aufgearbeitet, sind in die Bank gegangen, haben gesagt, ab heute sind wir hier die Chefs, ja. Und als die Wehrmacht in Wien war, waren die Tore bereits geöffnet und das Gold ist noch am selben Tag nach Berlin gegangen. Als die Wehrmacht in Frankreich einmarschiert ist, das ist jetzt nicht historisch belegt, aber es war mehr oder weniger so, dass die Deutschen durch die eine Tür gegangen sind und die Franzosen durch die Hintertür mit dem Gold raus und haben das dann über extrem komplizierte Wege mit U-Booten außer Landes geschafft. Mhm. Ja? Churchill hat jahrelang damit gehadert, das britische Gold in Sicherheit zu bringen vor den Deutschen, hat's dann, weil das, wenn dir das die U-Boote das erwischen, ist das weg. So, mit Bitcoin kannst du als Staat eine Reserve aufbauen, die du selbst im Exil deine Existenz bestätigt.
Ja, musst halt gutes Key-Management betreiben, tatsächlich. Ja, aber weil es eben nicht physisch ist, sondern digital, musst es halt nicht irgendwo lagern, wo es dir dann physisch weggenommen werden kann. Nochmal zum Thema mit dem Need, mit dem Druck. Beispiel, wir kennen es alle, Argentinien. Ja, ja. Die waren 100 Jahre lang bei den Top 10 in der Welt beim persönlichen also beim Einkommen, pro Kopf Einkommen. So von 1840 bis 1946. Teilweise Nummer 1, ja. Reich wie ein Argentinier war ein geflügeltes Wort. Vor langer Zeit. So. Und seit 1946 geht's so. So. 80 Jahre lang oder knapp 80 Jahre, jetzt kommt der Milei daher, der Druck ist total hoch, er führt Reformen durch und so langsam geht es wieder aufwärts. Es wäre halt nur schön, wenn wir nicht 80 Jahre lang einen Downturn erleben mit einem extrem hohen Need for Action, bevor dann wirklich grundlegende Reformen kommen, weil man sich die lange Leidensphase ein bisschen abkürzen kann und ein bisschen.
Ich glaube halt, dass der Druck kommt, das siehst du es ja bei Trump und Europa. Also Trump hat sich offenbar klar gemacht, wir haben diesen Need jetzt, weil wir sonst unsere spezielle Situation in der Welt verlieren. Die haben den Need. Wir haben diese spezielle Situation nicht, deswegen haben wir diesen Need nicht. Aber Trump schafft es, sagt, ja, dann pfeifen wir halt auf die NATO, plötzlich ist Druck da. Ich glaube es nicht, dass es passieren wird, aber der Druck ist da. Ja?
Ja, klar.
Und Europa, so, und dasselbe gilt natürlich dann auch für Dinge wie Meinungsfreiheit und ultimativ dann auch wirtschaftliche Freiheit. Und wenn Amerika, und das wollte ich sagen, und wir kommen auch schon zum Schluss, aber wenn Amerika jetzt hergeht und sagt, wir integrieren Bitcoin, wir machen Bitcoin. In Europa gibt es derzeit ein Gesetz, ich erwähne es immer wieder, ab 2027 nach den geltenden neuen Vorschriften gegen Geldwäsche könnte ich dann die Innovation Lightning-Netzwerk nicht mehr nutzen, um beispielsweise Kleinstzahlungen anonym zu tätigen. Völliger Schwachsinn, weil ich könnte mit dem Lightning-Netzwerk heute mir eine Paywall freischalten etc. pp. Aber wenn ich in einer Welt bin, in der ich zwar in Europa mich identifizieren muss, ja, aber in Amerika nicht, na, wo werde ich dann kaufen?
Ja, genau.
Und wo wird dann Amazon seine Server stehen haben?
Ja, genau. Und der Punkt ist, jetzt haben wir von mir aus irgendwelche Freaks gesehen. Privatpersonen, die früh Bitcoin entdeckt haben. Und plötzlich sind sie zu Wohlstand gekommen und hatten Möglichkeiten, die sie vorher nicht hatten. Okay, kann man sagen, irgendwelche Freaks. Jetzt sehen wir mit MicroStrategy und vielen anderen Unternehmen, plötzlich nehmen die Unternehmen an und es eröffnet Möglichkeiten. Finanzielle Möglichkeiten, unternehmerische Möglichkeiten, am Ende Wohlstand. Also jetzt kann man das alles kritisch sehen, das nächste Ponzi-Scheme und Bitcoin ist nur für Betrüger und Geldwäsche und so, was nicht der Fall ist. So, jetzt sehen wir, sind wir kurz davor zu sehen, und wir sehen es eigentlich heute schon mit Bhutan, mit El Salvador, da gibt es erste Staaten, die nehmen Bitcoin an und haben positive Effekte. El Salvador, höchste Mordrate und mittlerweile ist die Mordrate niedriger als in den USA.
Nicht wegen Bitcoin.
Nicht wegen Bitcoin, aber wegen einer Politik, die eben Bitcoin auch mit einschließt. Ja, aber wegen Bitcoin gibt es halt mehr Tourismus, besseres Image und so weiter. Bhutan wegen Bitcoin.
Ich bin ja ein riesengroßer Bhutan-Fan.
Ja, Mega Mining, die haben ja das halbe Bruttosozialprodukt in Form von Bitcoin-Reserven durch Mining. Was machen sie? Die verkaufen die Bitcoin auch, um das ganz arme Land weiter aufzubauen.
So, jetzt, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, ich habe die Frage bekommen, weil, was sagst du, dass ich bin? Ja, klar. Wenn ich es nicht verkaufe, das ist ja auch wichtig. Bei Tesla war es genauso. Tesla hat auch einen Teil seiner Bitcoin verkauft, haben gesagt, wir wollten die Liquidität testen. Alle haben gesagt, oh, Tesla verkauft Bitcoin. Vielleicht wollten sie wirklich einfach die Liquidität testen.
Ja, also sehen wir positive Effekte auf Ebene des Individuums, positive Effekte auf Corporate-Seite, gerade massenhaft. Erste positive Effekte auf staatlicher Ebene, kleine Länder, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind. So, möglicherweise sehen wir jetzt in Kürze positive Effekte bei der Nummer 1 Weltmacht, der Reservewährung USA. So, jetzt wäre doch die richtige Einstellung zu sagen, nicht, wie kriege ich es wegreguliert, wie kriege ich viele Argumente gefunden, die dagegen sind, sondern die richtige Einstellung wäre doch jetzt zu sagen, naja, ich überlege mal, vielleicht könnte es ja doch Sinn machen, vielleicht stelle ich mich besser als Deutschland, als Europäische Union, als Weltgemeinschaft, wenn ich eine positive Einstellung entwickle, wenn ich es mal probiere. Und ich glaube tatsächlich, es wäre so. Und wir wären richtig beraten als Regierung in Deutschland, als europäische Gemeinschaft, als europäische Kommission, zu sagen, lass es uns nicht totregulieren, wegregulieren oder in die Ecke treiben, sondern lass es uns mal ausprobieren. Vielleicht bringt es uns ja auch was. Sonst stehen wir am Ende im Abseits. Genauso wie wir im Abseits stehen bei den digitalen Plattformen, die entstanden sind, die wir eben in Europa nicht hingekriegt haben und bei vielen anderen Themen. Und ich glaube, diese Innovationsoffenheit, und für mich ist Bitcoin eine Technologie, eine disruptive, neue Innovation. Und es ist immer die bessere Strategie, Innovation anzunehmen, es auszuprobieren und dann zu profitieren. So, jetzt klappt nicht alles, was innovativ ist. Ja, die Hälfte unserer Startups ist gescheitert. Ja, genau. Und dann brauche ich halt eine Fehlerkultur und die Fähigkeit, wenn es mal nicht geklappt hat, weiterzumachen. Und ich habe da ein Beispiel, Amerika, wie gehen die mit Fehlern um? Und da gibt es zwei Worte, die es komplett beschreiben. Die Amerikaner sagen, wenn was nicht klappt, nice try. Mhm. Ja, und da steckt drin nice, positiv, und try, versuch's halt nochmal. Und um Innovation erfolgreich anzunehmen, muss ich es versuchen und wieder versuchen und wieder versuchen und irgendwann klappt's und dann entfalten sich riesige Effekte. Und genau das sollten wir machen mit der Innovation Bitcoin. In Europa, in Deutschland, auf der ganzen Welt.
Absolut. Ich wollte sagen, dein Wort, mein Gedanke war wirklich, also ich bin voll bei dir. Solche Leute wie dich brauchen wir. Und ich glaube, gerade bei Bitcoin zieht diese Leute auch an. Es gibt sie ja auch in Europa, es gibt sie auch in Deutschland, in Österreich. Es ist halt einfach so, in Amerika, nice try. Und wenn du Erfolg hast, sagen sie, hey, cool, du hast Erfolg. Und bei uns hast du Erfolg und dann gehen die Probleme erst los. Dann wirst du nur noch negativ betrachtet und musst quasi für deinen eigenen Erfolg auch noch mit dich irgendwie fast entschuldigen. Es ist absurd. Ja? Aber das kommt halt alles aus dieser tiefgehenden das geht zurück auf die Monarchie in Wahrheit, wo du schon geboren wurdest in einem gewissen Stand und dann hast du den halt gehabt und das war dann halt so und in Amerika hattest du das nie, da hast du diese Mobilität drinnen. Aber gut, kommen wir vielleicht auch hin und zwar vielleicht mit dem Buch Das ehrliche Geld von Alex von Frankenberg. Übrigens bei uns würdest du ja das von, dürftest du bei uns nicht mehr haben, weil das haben wir dann verboten. Ja. Alex von Frankenberg. Das ehrliche Geld, erschienen beim Apricot Media Verlag und absolut zu empfehlen für alle Politiker, Politikerinnen und Unternehmer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sonst wo in Europa. Alex, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast am Rande der Konferenz. Falls in der Mitte des Videos im Hintergrund ein bisschen laut war, draußen wurden die Hecken geschnitten. Das ist das Problem, wenn man nicht im Studio ist. Deswegen spreche ich jetzt zum achten Mal aus. Wenn du mal nach Wien kommst, mein Lieber,
gehen wir Studio. Also deine, vielen Dank. Und ich sage immer, es ist nicht Bitcoin, was die Welt verändert, es sind die Leute, die die Welt verändern. Und ich glaube, Bitcoin ist eine große Inspiration, wie viele andere Themen, um die Welt einfach ein Stückchen besser zu machen.
Danke. Wunderbar, danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com.
Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.